Da war's mitten in den engen Gassen der Via Dolorosa in der Altstadt von Jerusalem, wo sich die Leute drängten in den heißen, stickigen, staubigen Gassen. Da war plötzlich mit seinem großen, blitzenden Wassergefäß, silbern ziseliert, laut schreiend war da der Wasserverkäufer: Mai im Wasser, Wasser. He da, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Aber er war bloß einer von vielen. Da waren die Burschen, die uns dauernd nachliefen und Gürtel verkaufen wollten und Postkarten und billige Andenken, die Hausierer und die Bettler. Und mittendrin dieser Wasserverkäufer, der auch sein Geschäft machen wollte: Hallo, hier gibt's Wasser. Vergleicht sich Gott wirklich damit, dass er seine Sache so anpreist? Hat er das nötig? Wohlan, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Holt! Das ist ein bisschen degradierend für unseren Gott. Abwertend. Aber unser Gott lässt uns wissen: Doch, ich bin auf den Markt des Lebens gegangen. Ganz bewusst mitten hinein ins Leben, wo alle Angebote gemacht werden. Da, wo euch gesagt wird, rauche, staune, gute Laune, da möchte auch ich sein. Da mache ich euch mein Angebot, wie man wirklich Leben bekommt. Nicht durch Reisen, nicht durch Jugend, nicht durch Gesundheit. Kommt her zu mir. Es fragen ja viele Christen heute, ob man das darf, mit der Botschaft des Evangeliums ins Fernsehen. Sie rümpfen die Nase, ob das nicht doch ein bisschen verkäuferisch ist. Ist doch was für stille Kämmerlein. Mein Bruder ist Pfarrer in Stuttgart und geht mit seinem Team der Gemeinde jeden Samstag auf die Fußgängerzone der Königstraße. Posaunenchor spielt, die Gemeindeglieder tragen Traktate aus und dann kommen Freiluftveranstaltungen von 1 Uhr bis 5 Uhr. Den meisten Protest bekommt er von Christen: So kann man es doch nicht machen. Wir sammeln uns in der Kirche, im Gemeindehaus, aber doch nicht auf der Königstraße. Das sollen die Sektierer machen, die von der Bhagwan-Sekte. Aber doch nicht wir Christen. Doch Gott sagt: Ich gehe auf den Markt des Lebens. Und große Christen wie Johann Hinrich Wichern, der Erfinder der Diakonie, hat gesagt: Unsere Straßenecken müssen wieder Kanzeln werden. Wenn die Leute nicht in die Kirche gehen, müssen wir zu den Leuten gehen. Das ist das Programm unseres Gottes, dass er hingeht auf den Markt des Lebens und einlädt und dort sein Angebot macht: Wohl an dir durstig seid, ihr armen, durstigen Leute. Ich habe Leben, ich habe Erquickung für euch. Wer auf den Markt des Lebens geht, muss laut schreien, dass sie überhaupt erst hörbar macht. Reklamefachleute sagen uns: Wenn für eine Seife, sag mal Lux-Seife, geworben wird, dann ist erst, wenn ein Mensch die sechste ganzseitige Anzeige in einer Zeitschrift oder den sechsten Werbespot im Fernsehen gesehen hat, so dass ein erstes Rädchen im Kopf in Bewegung gerät. Und erst wenn man 12-mal überwältigend groß einen Werbespot gesehen hat, denkt man eventuell an die Möglichkeit: Das nächste Mal, wenn ich Seife kaufe, kaufe ich Lux-Seife. Wir sind von der Werbung kaputt getrommelt. Wer heute auf dem Markt des Lebens ein Angebot machen will, muss es schon laut und sehr deutlich machen. Hat das Gott nötig, dass er so Reklame macht für seine Sache? Ach, Gott sagt: Nein, ich möchte ja kein Geschäft machen. Ihr könnt es bei mir umsonst bekommen. Es ist kein Werbetrick. Es ist nichts für mich. Ich möchte für euch etwas tun. Ich möchte nichts von euch, auch kein Geschäft mit euch machen. Ich möchte etwas für euch tun, kommt und nehmt ohne Geld. Ich sehe euch doch, ihr armen Leute, wie ihr sauren Verdienst Geld darbietet für etwas, was euch nicht satt macht. Jetzt denke ich an die vielen, die im Lauf meiner Tätigkeit in meiner Seelsorge waren und zerbrochen waren. An dem Betrieb, den sie aufbauen wollten, an den Zielen im Beruf, die sich gesteckt hatten und an denen sie kaputt gegangen waren. An der Erbschaftsgeschichte, an der sie den Sieg behalten wollten über die anderen. Und am Schluss waren sie leer. Nicht wegen des Geldes, sie hatten das Geld bekommen, aber innerlich zerbrochen. Und da waren andere, die waren zu allen möglichen Meditationskursen gegangen, das ist das Leben. Ich muss zu mir selbst finden. Und hatten viel Geld gezahlt für alle möglichen Kurse. Und waren leer geblieben. Das beelendet unseren Gott, wenn er in unsere Welt hineinsieht, was wir uns anstrengen, um es zu etwas zu bringen an einer Stelle. Und dass wir uns etwas versprechen, was uns nicht satt macht. Wir sind ja in erstaunlichen Jahren. Was wir erleben, ist befremdend fast nach all dem, was in den 70er Jahren war. Dass plötzlich junge Leute sagen, wir wollen Meditation haben, wir wollen zu uns selbst kommen, wir wollen unsere Innerlichkeit entdecken. Es gibt heute mehr Leute, als wir denken, die merken, dass die sichtbare Welt, die wir haben, die sichtbare Welt nicht alles ist. Dass dahinter sehr mehr sein muss. Aber sie tauchen selten in unseren Kreisen und Gruppen auf. Sie rennen überall hin. In merkwürdige Philosophiekurse. Unsere Volkshochschulen sind voll in den Yogakursen von jungen Leuten, die suchen, was sie nicht finden. Die tragen Geld hin. Die setzen Zeit ein, große Erwartungen. Warum zählt ihr denn Geld dafür etwas, was euch nichts bringt? Kommt, bei mir ist das Leben. Kommt, nehmt, trinkt. Ist immer wieder das Bild vom Trinken und Essen. Unser Gott will uns erquicken. Und jetzt steht nicht bloß der Wasserverkäufer von Jerusalem vor meinem Auge, sondern der Gottesknecht, der das erfüllt hat. Johannes 7 steht davon, am letzten Tag, der am herrlichsten war, stand Jesus auf dem Tempelplatz von Jerusalem und rief, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Das alte Angebot Gottes, er führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er schenket mir voll ein. Er bereitet vor mir einen Tisch. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Nicht bloß Wasser und Kantenbrot, sondern Wein und Milch, heißt hier Jesaja 55, labt eure Seele am Köstlichen. Das, was damals dem Volk Israel in der Wüste das Köstlichste gedüngt hat, da ist das Land, da Milch und Honig fließt. Und schaut mal her, diese Traube, da fließt der Wein. Diesem alten Bild bietet noch einmal der Prophet Gottes an, ihr könnt Erquickungen haben, die ihr noch nicht kennt, von denen ihr nichts ahnt. Unser Gott hat etwas bereit, umsonst, gratis, das euch wirklich stärken, erquicken, füllen könnte. Was ist's? Was ist gemeint ohne Bild? Neiget eure Ohren her zu mir. Höret auf mich. So werdet ihr leben, heißt Jesaja 55. Plötzlich wird das Bild, das uns gelockt hat, hinzuschauen, weggestellt und dann kommt die Sache. Hört mir zu, dann bekommt ihr Erquickung. Hört doch einmal zu, wie Gott ist. Hört zu, was er euch zu geben hat. Hört zu, was er bereitgestellt hat. Ihr dürft nehmen. Der ganze Inhalt des Evangeliums ist nicht wie bei den Religionen, die sagen, was wir tun sollen. Und leider ist unser Christentum heute so oft erfüllt von dem, was wir tun sollen weltweit. Der christliche Glaube ist zuerst eine Sache zum Nehmen. Zum Vernehmen höret. Zum zur Kenntnis nehmen. Wir kennen ja die Bibel alle bloß oberflächlich. Zum Annehmen. Darf ich es ein paar Beispielen deutlich machen? Damit Sie merken, es ist vom Leben geredet, mit Gottes Wort Leben. Da ist die Frau Bilkis Scheik, die Frau des früheren pakistanischen Außenministers, eine fromme Pakistani-Frau, Mohammedanerin. Ein englischer Missionar hat ihr eines Tages eine Bibel gegeben, aber sie hat es auf die Seite gelegt, auf dem Nachttisch, unter Zeitungen und sonstiger Bettlektüre ist das Buch verborgen. Und eines Nachts hat sie einen Traum, dass ihr ein Narrenverkäufer, ein Parfümverkäufer, einige wunderbare Düfte vorstellt und am Schluss bringt er ein goldenes Gefäß und sagt, ist eine ganz herrliche, wohlriechende Salbe. Er lüftet für einen Augenblick den Deckel und der Geruch erfüllt das ganze Zimmer. Und der Verkäufer sagt, der Geruch wird einmal die ganze Welt erfüllen und stellt das Nattengefäß auf ihren Nachttisch. Und sie wacht auf und schaut hinüber und dort, wo sie im Traum das Gefäß gesehen hat, ist unter den Zeitungen dieses Buch, das ihr der Missionar gegeben hat. Und sie schlägt auf und liest, dass es keinen Allah gibt, einen fernen, heiligen Gott, sondern den Gott, der unser Vater ist. Sie hat das beschrieben, was sie mit diesem Vater erlebt hat, wie sie ihn gefunden hat, in dem Buch, ich empfehle es Ihnen, kaufen Sie es für sich und schenken Sie es weiter, mein Vater. Man kann es nehmen, zur Kenntnis nehmen. Da ist einer mehr als meine Mutter, als mein Vater. Gut zu mir. Da ist einer, der mich versteht, der mich leiten kann. Bei Martin Luther, wir haben im zu Ende gegangenen Jahr sehr viel von Martin Luther gehört, war es ja so, dass er dauernd gefragt hat, was muss ich tun, damit ich vor Gott bestehen kann, was muss ich noch tun, mich kasteien, was muss ich schaffen, was muss ich studieren. Und dann ist ihm das Wort aus Römer 1 plötzlich aufgegangen. Gott hat Gerechtigkeit in Jesus für dich bereit. Der Gerechte wird seines Glaubens leben, nicht was du tust, sondern was du abbuchst von dem reichen Gerechtigkeitskonto Jesu, das ist wichtig. Jesus hat ein immenses Konto von Gerechtigkeit vor Gott. Du bist ein Sünder, du bleibst ein Sünder. Du bist noch kein Engel, aber du darfst von diesem Konto der Gerechtigkeit Jesu abbuchen für dich in Anspruch nehmen. Du darfst nehmen. Nehmet. Hört doch hin, was im Wort Gottes angeboten ist, Nahrung. Der Erweckungsprediger unseres schwäbischen Landes, Ludwig Hofacker, hat als junger Mann immer versucht, einen Weg zu Gott zu finden und er hat uns Schwaben so gesehen, dass wir dauernd versuchen, mit unserem Schaffen und Sparen doch dorthin zu kommen, dass wir sagen, der liebe Gott wird mir schon einmal die Tür im Himmel aufmachen, wenn ich anständiger Mensch komme. Und er hat es aus dem Wort Gottes erkannt. Der Herr Jesus hat längst die Tür aufgemacht. Heute schließt er wieder auf die Tür zum schönen Paradies. Du darfst nehmen und mit Jesus in die Welt Gottes gehen. Er ist der Weg zum Vater. Als ich am Anfang meines Weges mit Jesu war, da war ich Oberschüler in Stuttgart, und es ist mir immer
etwas, was ich da in Stuttgart erlebt habe, zum Bild geworden. Ich bin gern in die Konzerte gegangen des Stuttgarter Kammerorchesters unter Leitung von Karl Münchinger. Das war so ein Team, dieses Kammerorchester, dass wenn er seinem Kontrabassisten, dem langen, hageren Mann, den Einsatz gab, es keines Handzeichens bedurfte, sondern bloß ein Blick mit den Augen. So habe ich mir es vorgestellt, dass mein Herr Jesus mich leitet. Und immer wieder, wenn ich merke, ich bin jetzt ein eierndes Rad in einer Maschine, ich lasse mich hetzen von Terminen und Aufgaben, ich bin doch arm dran, mir ist der Blick verstellt zu meinem Herrn Jesus, der mir sagen könnte, was wichtig und was unwichtig ist. Jesus ist ein lebendiger Herr, der mir den Einsatz geben kann. Und wenn alle über mich schimpfen, kann er mir zunicken durch sein Wort zuteilen, dass ich seine Liebe spüre. Man kann von Jesus abholen. Unsere Mutter hat uns in der Jugend das Gebet gelernt, meinen vier Brüdern und mir, mein Jesus, schmücke mich mit Weisheit und mit Liebe, mit Keuschheit, mit Geduld durch deines Geistes Triebe, auch mit der Demut mich vor allem kleide an, so bin ich wohlgeschmückt und köstlich angetan. Man darf's abbuchen, nehmen, jetzt gib mir's doch, ich bin nicht demütig. Ich bin nicht geduldig. Ich bin oft so dumm. Mein Jesus, schmücke mich mit Weisheit und mit Liebe, mit Geduld, mit Sanftmut. Der christliche Glaube ist etwas zum Nehmen. Nehmet. Neiget eure Ohren her, was da drin steht zwischen den zwei Deckeln. Da ist alles bereit, die Nahrung, die Gott für uns bereit hat, das Wort Gottes, Nahrung zum Leben. Aber es geht über uns hinaus. Das heißt hier in diesem großen Abschnitt, ich will mit euch einen ewigen Bund schließen, euch die beständigen Gnaden Davids zu geben. Siehe, ich habe ihn den Völkern und Fürsten zum Herrn bestellt. Da klingt eine Seite auf, die ganz wichtig ist. Wenn wir jetzt eine Bibelwoche haben, müssen wir auch einen Strang der Bibel kennenlernen. Dass etwa in Psalm 2 steht, die Völker und die Regierenden dieser Welt sagen, wir wollen doch mit Gott nichts mehr zu tun haben. Lasst uns von uns werfen die Seile, mit denen wir an Gott angebunden sind. Emanzipation, wir wollen wir selber sein. Aber der im Himmel sitzt, lacht ihrer. Ich habe meinen Sohn eingesetzt. Du bist mein Sohn. Gegen das Toben der Völker hat Gott den einen, auf den man gewartet hat in Israel, auf den Sohn Gottes eingesetzt. Der wird einmal die Fäden der Weltgeschichte in den Griff bekommen. Dem David ist verheißen worden durch den Propheten Nathan, 2. Samuel 7. Schlagen Sie es zu Hause auf, ist wichtig, eines der wichtigsten Kapitel der Bibel. Als David den Tempel bauen wollte, hat Gott gesagt, lass das Ding. Ich will dir ein Haus bauen. Ich will einen deiner Nachkommen erwecken. Ein wichtiges Stichwort. Auferwecken. Der soll mein Sohn sein. Und dem will ich die beständigen Gnaden geben. Meine Gnade soll nicht mehr von ihm weichen. Wenn es überhaupt in dieser Welt Gnade gibt, dann gebe ich sie dem zum Verwalten. Die Gnaden Gottes. Dem Sohn, den ich erwecken werde. Sehen Sie, es läuft wieder alles auf den Jesus hinauf. Die Apostel haben nach Pfingsten gesagt, den hat Gott auferweckt, hat ihn zu seinem Sohn gemacht. Und jetzt ist einer da, der die Fäden der Weltgeschichte in der Hand hat und bei dem es Gnaden gibt in unermesslicher Fülle. Bei dem wir es abrufen können. Und wenn wir an den denken, brauchen wir keine Sorge mehr haben, wie denn die Weltgeschichte weiterläuft. Ich habe meinen Sohn eingesetzt. Ach, was ist das für ein Trost für uns, die wir manchmal bange sind, wie es in der Weltgeschichte weitergehen soll. Gott hat längst den festgesetzt, der einmal diese Welt in seine Hand bekommen wird. Nicht die Mächte des Abgrunds werden siegen, nicht die zerstörerischen Mächte, nicht der Teufel. Jesus wird der letzte Herr sein. Ich habe meinen Sohn eingesetzt. Sieh, ich habe einen ewigen Bund mit euch gemacht. Ich gebe euch die beständigen Gnaden Davids. Das ist nicht ein Zukunftsprogramm Gottes, das ist in Jesus in Kraft getreten. Jetzt dürfen sie sagen, mein Jesus, schmücke mich mit Weisheit, mit Liebe, mit Keuschheit, mit Geduld, durch deines Geistes triebe auch wieder Demut mich vor allem kleide an. Gib mir doch, was ich brauche. Leite mich mit deinen Augen. Was ist das für eine Erquickung? Neiget eure Ohren her zu mir, höret. Wohlan, die ihr durstig seid, kommt zum Wasser. Nehmt umsonst. Das Wort Gottes ist eine unglaubliche Erquickung. Und wenn wir manchmal keine Lust haben, dann sollten wir uns zwingen. Wir müssen auch eine Ordnung haben in dieser Sache. Wir sind so davon weggekommen, dass wir unsere persönliche, stille Zeit haben, eine feste Zeit, da wir das Wort Gottes lesen. Ich garantiere Ihnen, Sie werden es merken, es ist wie wenn ein Wanderer, der, schwäbisch gesagt, verlechnet ist, ganz vertrocknet, plötzlich wieder aufsteht und sagt, ich habe neue Kraft, neuen Geist, neue Horizonte. Ich möchte Ihnen auch danken, zusammen mit allen Pfarrern und Predigern, dass Sie uns das ermöglichen, dass wir freigestellt sind, heute stehen Sie im Neukirchner Kalenderzettel, dass wir freigestellt sind, im Wort Gottes zu forschen. Das ist ein unerforschlicher Reichtum. Andere Leute müssen Angst haben, wie es wird, wenn sie älter werden. Christen können sich bloß freuen, weil es immer bloß noch interessanter wird. Man kann die Bibel nie auslesen. So ein Schatz da, eine Erquickung, dass man immer bloß noch reicher wird. Und wenn man 95 werdet, wird immer noch Neues da sein für uns aus Gottes Wort. Nehmet, trinket. Ich wollte Ihnen heute ein wenig erzählen von Dr. Karl Steinkopf. In Ludwigsburg geboren. Er war dann im Seminar zusammen mit einer Geniepromotion, wie man das geheißen hat, mit dem jungen Hölderlin, mit dem späteren Dekan Bahnmeier, der das Lied gedichtet hat, Walte, Walte, nah und fern, mit dem Fritz Spittler, lauter bekannte, bedeutende Leute. Und dann als junger Vikar hat Karl Steinkopf den Ruf bekommen, er soll nach Basel kommen zur Christentumsgesellschaft. Es war damals ein armseliger Verein. Der hatte sich zum Ziel gesetzt, dass er die paar Letzten, die mit Ernst Christen sein wollen in Europa, ein bisschen sammelt und dass die einen Briefverkehr untereinander haben und sich trösten. In Frankreich war die Revolution gewesen, die die Vernunft ausgerufen hat zur höchsten Gottheit und das Ergebnis war ein Blutbad. Man hat erlebt, was die Vernunft erreichen kann. Die französischen Revolutionsheere haben ganz Europa verheert. Und da haben die Christen um Basel gesagt, lasst uns zusammen glucken, dass wir uns noch festhalten, mitten im allgemeinen Untergang. Und dann kam der junge Karl Steinkopf, Doktor der Theologie, nach Basel. Er hat gesagt, Leute, wir dürfen doch uns nicht bloß zusammensetzen und die Tür zumachen. In diese gottlose Welt, die nicht mehr weiß, wie es weitergeht, müssen wir das Wort Gottes als Nahrung bringen. Die Leute verdursten doch innerlich. Die gehen in ihrem Menschsein kaputt. In Basel haben sie es nicht recht verstanden, was er will. Es hat ihn bloß einer verstanden, der Kaufmann Kissling in Nürnberg. Ein hochinteressanter Mann, wenn Sie mal Zeit haben, lesen Sie Bücher über Kissling. Es war ein Kaufmann, der hauptsächlich seine Geschäfte in Österreich führte und immer in seinen Wagen, mit denen er auf die Märkte in Österreich fuhr, Bibeln mitgenommen hat. Und unter der katholischen Bevölkerung von Österreich Bibeln verteilt hat. Wenn wir heute in Österreich, in Kärnten, in Erweckungsgebiete kommen, es geht auf den Kaufmann Kissling zurück. Der hat gewusst, selbst wenn ich eine Bibel weitergebe, das ist Dynamit. Da kann Gott Leben schaffen, das ist Nahrung. Das hat der Karl Steinkopf bei seinem Freund Kissling gelernt. Und als ein Ruf kam, ob er nicht nach London gehen will, an die Savoy-Kirche, wenn Sie heute nach London kommen, in der Innenstadt, zwischen Hochhäusern finden Sie noch die alte Savoy-Kapelle, hat er mit Freuden zugesagt. Er hat nie recht Englisch gelernt. Er war dann 50 Jahre Pfarrer in London. Es geht die Geschichte, dass einmal ein englischer Pfarrer einer Nachbargemeinde, der Steinkopf eingeladen hat zur Vertretung, gesagt hat, heute Abend predigt bei uns Herr Dr. Karl Steinkopf. Ihr werdet zwar nicht viel verstehen von dem, was er sagt, aber schon wenn ihr ihn anseht, werdet ihr unaussprechlich gesegnet sein. Also so war es, er hat nicht viel Englisch gekonnt. Und trotzdem war er ein Motor. Er ist gleich eingestiegen in die englische Traktatgesellschaft London und hat seinem Freund Christian Friedrich Spittler, den er aus Schondorf nachgeholt hatte, nach Basel gesagt, sofort selber in Basel anfangen. Der Spittler hat 1801 Traktatgesellschaft in Basel gegründet. 2 Jahre später kommt in London zu dieser Traktatgesellschaft ein barfüßiges Mädchen, die Mary. Sie ist zu Fuß hunderte von Kilometern aus Wales gekommen und hat in ihrem Walisisch gesagt, ich möchte eine Bibel haben. Es gab im schönen Englisch gab's Bibeln, aber nicht in Walisisch, sodass dieses Mädchen in Wales es verstehen konnte. Und da hat Steinkopf gesagt, jetzt geht einer sofort in die Arbeit und übersetzt die Bibel ins Walisische. Und da haben die Leute gesagt, ja, wir sind für Traktätchen zuständig, aber doch nicht für Bibeln. Dann hat Steinkopf gesagt, dann gründen wir eine Bibelgesellschaft. Und hat damit etwas begonnen, was für ganz Europa bahnbrechend wurde. Die große British and Foreign Bible Society, die heute Bibeln in 400 Sprachen druckt, ist auf diesen Steinkopf zurückgegangen. Er hat sie gegründet. Im Jahr 1812 hat Steinkopf seinem Freund Spittler gesagt, und jetzt gründest du in Basel eine Bibelgesellschaft. Da standen die Heere Napoleons mitten in Europa. Los, jetzt wird eine Bibelgesellschaft geschaffen. 1815, im gleichen Jahr, als die Basler Mission gegründet wurde, wurde in Stuttgart die Bibelgesellschaft gegründet. Es wurde in Göteborg eine Bibelgesellschaft gegründet, als noch mitten Krieg in Russland war. Wir wissen bis heute nicht, wie es Herr Steinkopf fertiggebracht hat, mitten durch die Kontinentalsperren zu kommen. Aber er war wuselig und hatte bloß noch einen Gedanken, das Wort Gottes muss unter die Leute. Und wenn sie ihn gefragt haben, woher sollen wir das Geld nehmen, es gab keine Kirchensteuer für Bibeln, hat er gesagt, Gott hat genug Leute bereit, die für einen sinnvollen Zweck Geld geben. Er hat überall reiche Leute gefunden, mitten in diesen traurigen Jahren, die dafür Geld gegeben haben, dass das Wort Gottes läuft und Nahrung wird. Wenn man ihn gefragt hat, wie bist du denn durch die Sperren gekommen, du sprichst doch kaum eine fremde Sprache, nur nicht mal richtig Englisch. Dann hat er gesagt, ich bitte immer unseren Herrn. Eine vierfache Bitte. Gib mir die Einfalt der Taube, die Klugheit der Schlange, die überall durchkommt. Gib mir den Mut des Löwen und die Sanftmut des Lammes. Sehen Sie, es war einer, der von Gott genommen hat. Gib mir. Du hast doch das verheißen, Herr Jesus, du hast gesagt, seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Mach mich auch so. In deinem Wort steht's, ich will's ernst nehmen. Und wenn wir heute in unserem Land erleben, dass wir unseren Konfirmandenbibeln in die Hand drücken können, dass wir Großdrucktestamente haben für Menschen, die schlecht sehen, dass wir Blindentestamente haben, dass wir wissenschaftliche Ausgaben haben, dass wir Bibeln nach Russland schicken können, Bibeln nach Kroatien, dann verdanken wir es eigentlich diesem einen Mann, der das erlebt hat und davon gebrannt hat, Gottes Wort, Nahrung fürs Leben. Er war eigentlich der Mann, der alles, was England nach der Wesley-Erweckung hatte, über seinen Freund Spittler in Basel nach Europa hineingegeben hat. Spittler war der große Vermittler, unser Schondorfer Stadtschreiber Spittler. Basler Mission, das erste Kinderkrankenhaus, der erste Kindergarten, alles englische Einrichtungen. Der Steinkopf hat es immer bloß durchgegeben zum Spittler und der Spittler hat gesagt, jetzt übersetzen wir es auf Europa. 50 Einrichtungen der Inneren Mission, das erste Heim für Taubstumme, das erste richtige Heim für Blinde. Alles von dem Steinkopf
als Aufgabe erkannt und weitergegeben. Das Wort Gottes ist für den Ärmsten da, für den Jüngsten, für den Ältesten, für den Blinden, für den Taubstummen. Gottes Wort muss Nahrung sein für die Durstigen, für die, die nicht mehr weiterkommen.
Wohlan, die ihr durstig seid, kommt, trinket, nehmt vom Wasser des Lebens umsonst. Und noch einmal geht unser Blick nicht bloß zum Wasserverkäufer in Jerusalem, nicht nur zu dem Jesus, der auf dem Tempelplatz steht und sagt, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke, sondern unser Blick geht auf die letzte Seite der Bibel, Offenbarung 22. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wen da dürstet, der spreche, komm. Und wen da dürstet, der komme und nehme vom Wasser des Lebens umsonst. Ist mir unvergesslich im Jahr 75 beim ersten Stuttgarter Gemeindetag, wie der große Chor bei diesem Sprechspiel immer wieder das eine gesagt hat. Komm, komm, wenn du leben willst, wenn du ewig leben willst. Wen da dürstet, der komme. Und nehme vom Wasser des Lebens umsonst. Amen.